Heute wird in den Kirchen unseres Landes über Jesaja 1 gepredigt. Von Vers 10 bis Vers 17 und ich will den 18. Vers noch dazu nehmen. Jesaja 1, Vers 10 bis 18. Hört des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom. Nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr? Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt zu erscheinen vor mir, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet oder zertrampelt? Bringt nicht mehr da so vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel, Neumonde und Sabbate. Wenn ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlung mag ich nicht. Meine Seele ist Feind euren Neumonden und Jahresfesten, sie sind mir eine Last, ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch. Tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Herr, um dieses Wunder bitten wir dich heute. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es gab ja immer wieder Prediger, die auch Schärfe und Würze mitbringen konnten. Wohl der bekannteste war ja Abraham a Santa Clara, der aus Sigmaringen stammte. Und er hat dann oft tüchtig zugelangt, wenn es nötig war. Da ist uns überliefert, wie er einmal die Damen attackierte in der Hofgesellschaft von Wien in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, in der er lebte und wirkte. Und er hat damals beklagt, dass Damen herumlaufen, die so knappe Kleider hätten, dass der halbe Buckel frei wäre von Kleidung, nur die nackte Haut schaue heraus. Und er sagte dann, solche Frauen seien nicht wert, dass man sie mit der Mistgabel anfasse. Das gab große Empörung am Hof und er musste das dann zurücknehmen in der nächsten Predigt und er stand dann oben auf der Kanzel und sagte, ich habe letztes Mal gesagt, dass diese Damen, die so bekleidet wären, nicht wert seien, mit der Mistgabel angefasst zu werden. Ich nehme das zurück, sie sind es wert. In unseren Tagen hört man solche klaren Worte selten. In der Predigt erwarten wir Ermunterung und Ermutigung und Stärkung. Und das ist für uns Prediger nicht leicht. Wie soll man heute in dieser Versammlung solch ein Wort verkünden? Man kann auch so tun, als ob das der Prophet des Jesaja, der Jesaja wäre, der da so hart redet. Herren von Sodom! Frauen von Sodom und Gomorra, kann man so eine Gemeinde heute anreden? Nun ja, am Bußtag, da mag man manches einstecken. Aber ist das möglich, so mit der Gemeinde zu reden? Es sind doch unter uns so viele Traurige, Leidende, Müde, Verzagte. Da wäre doch Ermunterung besser. Jetzt gucken Sie mal genau in Ihre Bibel hinein und sehen Sie, dass Jesaja auch in den Versen, die davor stehen, genau weiß, dass seine Hörer Leidende und Verzagte und Müde waren, Traurige. Vers 5, Wohin soll man euch noch schlagen? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Es waren doch Leidende und Mutlose. Vers 6. Lauter frische Wunden, die nicht gereinigt noch verbunden sind, noch mit Öl gelindert. Vers 7. Euer Land ist verwüstet, Fremde verzehren eure Äcker vor euren Augen. Das liest ja das Volk Israel heute. In ihrer Angst, wo sie leben können. Es soll jetzt keiner sagen, dass uns solch ein Wort nicht gelten würde, wo wir doch in einem viel größeren Frieden leben und wo es uns unheimlich gut geht. Und sagen Sie nie, bitte gar nie, das sei alttestamentlich, dass der Lichtstrahl aus der Ewigkeit Gottes in unser Leben fällt und wir erschrecken, dass wir aufwachen. Das wird ja erzählt, selbst von dem größten Apostel des Neuen Testaments, von einem Saulus, als er gegen Damaskus ritt. Meinen Sie, Sie könnten anders Verbindung mit Gott haben, als dass es Ihnen plötzlich wie Schuppen von den Augen fällt, wenn Sie Ihre Versäumnisse und Ihre Schuld erkennen? Wir sind ja so verblendet, dass wir es normalerweise gar nicht sehen. Und es steht wieder im Neuen Testament, dass das Wort Gottes schärfer sei als ein zweischneidiges Schwert, das durchdringt, bis dass es scheidet. Mark und Bein, Seele und Geist im Innersten bei uns so wirkt, dass es uns zersprengen will. Darum, wenn wir heute und wenn wir überhaupt das Wort Gottes lesen, dann wollen wir nie auch nur ein kleines Stückchen umbiegen und nur ein kleines Stückchen verharmlosen. Hört des Herrn Wort. Das ist nicht Jesaja. Das hat Gott dem Jesaja in die Ohren gerufen. Jetzt gellt es nach. Er muss es weiter sagen. Vielleicht haben wir das selbst auch von dieser Kanzel nicht immer in der nötigen Klarheit gesagt, dass das Wort Gottes so eindeutig und so klar ist, wenn Gott unsere Umkehr und unsere Erneuerung fordert. Hört des Herrn Wort. Nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes. Das war das Erste, was ein Prophet verkündigen wollte. Die Tora Gottes, die Weisung für das Leben. Und wenn das immer wieder so bei den Christen war, dass das alltägliche Werktagsleben nicht mehr vorkam in der Frömmigkeit des Sonntags, dann ist es das Wort der Bibel, das uns dort wieder stellt und das uns nötigt, ganz konkret auch nach diesem Gottesdienst jetzt Dinge in Ordnung zu bringen, die vor Gott nicht richtig sind. Ich habe heute zwei Punkte. Der erste, was ist denn falsch bei uns? Was ist denn falsch bei uns? Da spricht Gott durch seinen Propheten von Missbräuchen beim Gottesdienst. Wenn Sie einmal jetzt Auslegungen eines solchen Abschnittes lesen, werden Sie erstaunt sein, was doch die Bibelleser für trickreiche Leute sind. Da fängt man dann um und sagt, naja, damals, da herrschten eben Missbräuche im Gottesdienst. Woher wissen Sie das eigentlich? Wie kommen Sie dazu, das denen zu unterstellen? Es steht kein Wort davon da, dass da Missbräuche waren. Die haben vielleicht mit einer viel, viel größeren Hingabe Gottesdienst gefeiert als wir alle. Das, was wir vom Volk Israel kennen, ist jedenfalls so gewesen, dass wir nicht die Nase rümpfen brauchen. Ja, aber da wird doch der Opferdienst gebrandmarkt. Ja, ja. Aber es wird nicht gesagt, dass sie das nur oberflächlich tun. Es wird nicht gesagt, dass sie das nur mit halbem Herzen tun. Es wird nicht gesagt, dass da Unrecht geschieht, wie bei Hophni und Phinehas, die da irgendwelches Schabernack beim Opferdienst treiben. Sie feiern in aller Ernsthaftigkeit mit Hingabe ihre Gottesdienste. Sie bringen die Anbetungsopfer, die Sündopfer, die Speisopfer, so wie sie im Gesetz geboten waren. Und Gott sagt, geh doch weg, ich kann es nicht haben, ich will es nicht haben. Haben Sie daran schon einmal gedacht, dass Gott all das, was wir in Liebe und Güte für ihn jetzt bringen wollen, einfach wegschiebt, auf die Seite rückt? Und Sie verstehen es nur richtig, wenn Sie sich dabei vergegenwärtigen, dass das nicht wegen Kritik an einzelnen äußeren Umständen ist, sondern grundsätzlich nein. Kein Opfer will ich haben. kein einziges von dir und von deinen Händen, weil Gott vom Leben redet, vom Tun, von den Händen, die voll Blut sind. Wissen Sie, dass das in unseren Gottesdiensten so sein soll, dass Gott sagt, bevor er jetzt so schöne Lieder singt, wie sieht denn das in deiner Ehe aus? Wie sieht denn das im Zusammenleben mit deinen Kollegen aus? Wie sieht das mit deinem Mund aus, die Worte, die über deine Lippen kommen? Geh doch weg mit deinem Opferdienst. Nicht, verstehen Sie, weil da irgendwelche Missstände geherrscht hätten, sondern weil Gott gar nicht von uns besänftigt sein will. Haben Sie das schon mal erlebt, dass Sie mit einem Menschen eine schwere Spannung hatten? Da war etwas unklar. Und da hat jemand sich bös an Ihnen versündigt. Und jetzt kommt er plötzlich und bringt Ihnen ein Geschenk. Dann sagen Sie, lassen Sie das mal, bevor wir nicht im Klaren sind, will ich von dir kein Geschenk haben. So kann man nicht miteinander umgehen, ich lasse mich doch nicht kaufen. Wie viel mehr der heilige Gott, er will doch von uns nicht die Gaben, die man auf dem Altar niederlegt. Wie soll denn das auch möglich sein? Das ist sicher auch die traurige Geschichte solcher Bußtage, wie wir sie heute feiern. Ernsthaften Christen ist das ja nicht nur eine reine Freude, dass wir einen solchen Bußtag haben, obwohl wir dankbar sind unserem Staat, dass wir die Möglichkeit haben, uns heute in Freiheit und im Frieden zu versammeln. Das waren ja in der Entstehungszeit auch solche Anordnungen des Landesfürsten, der dann sagte, nun soll das Volk mal tüchtig büßen und dann machen wir weiter wie vorher. Dann war das nach außen hin, im November ist sowieso nicht so schlimm, da regnet es und sind sowieso schon ein paar traurige Sonntage, da kann man noch einen Tag anhängen. Und Gott will das nicht, dass wir sagen, heute machen wir mal ein Stück reduziert und lassen da auch unsere Taten ein wenig im Gewissen sprechen und wir wollen das vor Gott auch traurig bekennen, dass wir manche Fehler haben. Gott will von uns nichts dargebracht haben, wenn das nicht eine Erneuerung ist, die in die Tiefe zielt. Und jetzt müssen wir jedes Wort noch einmal neu lesen in diesem Abschnitt. Was soll mir die Menge eurer Opfer? Ich bin satter Brandopfer. Ich will's nicht mehr. Ich kann's nicht mehr. Ich bin müde geworden. Wir hatten doch vor einigen Monaten, wo wir über die Jesaja-Worte gesprochen haben, eine ganz ähnliche Stelle gehabt, dort Jesaja 43 oder, ja, 43. Du hast mir Arbeit gemacht. Auch dort sagt das Gott. Du hast mir eine Last dauernd aufgehäuft. Ich wollte in deinem Leben Bewältigung der großen sündigen Störungen. Und du hast immer gemeint, du müsstest mich beruhigen. Ich wollte doch von dir gar nicht beruhigt sein, sagt Gott. Ich wollte doch dein Leben auf eine neue Grundlage stellen. Du hast immer gemeint, du müsst mir ein Opfer bringen. Ich wollte von dir Erneuerung deines Wesens. Ich wollte von dir Gehorsam. Ich wollte von dir das neue Tun im neuen Leben haben. Solch ein Wort müsste heute uns evangelische Christen in der Tiefe treffen. Weil wir es fertig gebracht haben aus der reformatorischen Botschaft, der Buße und der Umkehr, eine solche schlimme und die Gewissen einschläfernde Botschaft von der Gnade Gottes zu machen. Dass jeder sagt, naja, Gott vergibt das ja eh, das kommt ja sowieso nicht drauf an und wir sind ja sowieso alle Sünder. Sprechen Sie mal mit einem evangelischen Christen und sprechen Sie ihn konkret auf eine Not an. Das ist ja die Sache, an der wir alle, die wir uns um andere mühen, schier zerbrechen. Wir sprechen einen Mitchristen auf konkreten Ungehorsam an. Wir wissen, er lebt in einer offenbaren Sünde und sagen, Sie können das doch nicht tun. Es gibt ja heute schon im Gottesdienst Menschen, die ohne Eheschließung zusammenleben und das sind oft Christen im Ruhestand. Es sind viele Dinge, wo wir sagen, das kannst du doch nicht tun. So, ach, wir sind doch sowieso alle Sünder, wir können doch, doch, macht doch alles sowieso nichts mehr aus. Gott muss das ja alles vergeben. Meinen Sie, dass ein Gebet noch von uns gehört werden könnte? Von Gott noch gehört werden können, dass wir ihm darbringen, wenn wir uns nicht beugen unter Schuld und die zuerst bereinigen vor ihm und in sein Licht stellen. Meine Seele ist fein, sagt Gott, euren Neumonden und Jahresfesten. Das waren in Israel große Gottesdienste, die dort abgehalten wurden. Ich bin's müde, sie zu tragen. Vers 15, und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, wenn ihr Gebetsketten die Nacht hindurch macht, ich will's nicht hören. Nicht, weil das falsch wäre. sondern weil alles umsonst ist, solange wir in der Sünde beharren. Was das auch sein mag, unrechtes Geld in unseren Taschen, Streit mit Menschen, solange wir an Dingen festhalten, nur weil es Lieblingsgewohnheiten unseres Lebens sind, so lange ist das nicht möglich, dass Gott uns hören kann. Das war die Tücke Sodoms. Was ist denn die Sodomie? Wir haben da irgendeine Perversität daraus gemacht. Die Sodomie der Kirche, die Gott ins Licht stellt, ist, dass man Gottesdienste hält und im Deckmantel dieser Gottesdienste und der Frömmigkeit weiterfährt im Ungehorsam, im konkreten Ungehorsam gegen Gottes Gebote. Und dann geht das ja weiter im Alten Testament, wenn da ein anderer Prophet, der Amos, sagt, tu weg von mir, so redet doch das Wort Gottes, tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, nicht, dass sie nicht schön singen könnten. Das war, wenn die Kantorei damals im Tempel auftrat. Tu's weg, es ist Geplärr, solange das Unrecht deines Mitmenschen gen Himmel schreit, solange du dein Herz verschließt vor dem, was ein anderer von dir erwartet. Lass die Gabe. Du brauchst jetzt auch keinen Scheck für die hungernden Äthiopiens abgeben. Wenn du nicht zuvor dich mit deinem Bruder versöhnst, solang nicht. Solange dein Verhältnis mit den Eltern nicht stimmt, ist keine Gabe Gott wohlgefällig. Das trifft mich heute. Nehmen Sie es mir ab. Ein Wort, das mich schier erdrückt. Und nun sollen Sie auch nicht denken, dass er heute eine dunkle Predigt, die wir hier halten, das ist keine dunkle Predigt, das ist eine herrliche Lichtespredigt. Heute soll es hell werden. Heute soll in unserem Leben die Freude einkehren. Gott will uns herausholen, dort, wo wir täglich im kleinen Krieg und im Kampf drin stehen, wo wir unsere ganze Kraft gebrauchen, um uns zu verteidigen und durchzusetzen und durchzulavieren. Heraus aus den Missständen. Darum das Rufen Gottes, lass vom Bösen, wascht euch, Vers 16, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Man kann sie weglegen, wie sie ein Hemd weglegen und in den Wäschekorb tun. So wie sie ein Papier wegwerfen. Sie können es weglegen, das Alte. Das ist Evangelium und Freudenbotschaft. Aber nicht mit einem schäbigen Kuhhandel von Frömmigkeit und Opfergaben für Gott. Das war der erste Punkt. Was ist denn falsch? Jetzt das zweite und letzte. Worauf will denn Gott hinaus? Will denn Gott uns zerschlagen? Das empfinden wir oft so, wenn Gott so hart mit uns redet, dass wir meinen, er will uns ja ganz zerdrücken und er will uns, ja, so wie es auch jetzt auf uns fällt. Es ist sicher jetzt niemand unter uns, der nicht getroffen ist unter ganz konkreter Schuld, die uns schwer geworden ist. Ich muss Ihnen aber sagen, nicht, dass sie jetzt aufgedeckt ist im Gottesdienst, das ist schwer. Sie hat ja schon lange ihr Gewissen belastet. Sie sind schon lange heimlich damit umgegangen. Und sie hat es niedergedrückt. Sie haben es hin und her geschoben, ob es denn recht sei. Sie waren doch zerrissen. Und man soll nicht dauernd so tun, wie wenn das Aufdecken der Schuld ein trauriges und dunkles Geschäft wäre. Das ist es nicht. Das ist was Fröhliches, Herrliches, dass man frei werden kann. Und dann schauen Sie sich einmal in unserer Welt um. Wie viele Menschen leben da, die keine Freude, keine Hoffnung, keinen Lebenssinn mehr haben? Warum denn? Weil sie dieses Leben, das uns von Gott als Gabe geschenkt ist, zerstört haben. Durch lauter spannungsvolle Verhältnisse, durch Schuld, die uns prägt, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist, liegt doch nicht an der Schönheit des Lebens, das uns Gott gegeben hat. Liegt doch nicht an den Gaben, die uns Gott anvertraut hat, sondern liegt doch an der Schuld, die unser Leben vergiftet. Das verstehe ich gut, dass Menschen sagen, ich kann nicht mehr leben, ich will nicht mehr leben. Worauf will denn Gott mit uns hinaus? Und jetzt dürfen Sie noch einmal das hören, was dann Jesus selbst gemacht hat im Neuen Testament. Er hat ja dem Alten Testament noch ein paar oben drauf gesetzt. Dass man nie sagen kann, das Alte Testament sei dunkel. Lesen Sie dann die Bergpredigt. Wie Jesus sagt, du mit deinem frommen Augenaufschlag, ich leuchte mal hinter deine Augendeckel. Das sind die Augen voll Ehebruchs. Du erhebst die Stolzen, sagst, bei mir kommt sowas nicht vor. Weißt du nicht, wie dein Herz gefangen ist in den dunklen Mächten? Und dann sagt der andere, ja, ich habe doch aber nichts, ich habe doch noch niemand umgebracht. Und dann leuchtet Jesus das Innere unseres Herzens ab. Warum denn? Weil er neue Menschen schafft, weil er Menschen mit einem neuen Charakter formt in der Vergebung. Man kann dieses Wort, das wir hier heute als Predigtext haben, nicht loslösen von der persönlichen Lebensgeschichte des Jesaja. War ein junger Kerl. Als er plötzlich wohl im Tempel von Jerusalem ein Erlebnis hatte, das ihn schier erschlagen hat. Er sah nur den Saum des Gewandes Gottes. Man fragt sich, was hat er überhaupt gesehen? Hat nur die Spur von der Wirklichkeit Gottes erlebt und hört das dröhnende Heilig, Heilig, Heilig. Und da zuckt er zusammen. Bei ihm waren es die Lippen. Was habe ich für unnützes Zeug mit meinem Mund geredet? Und er schrickt auf und sagt, Herr, was soll ich denn noch tun? Und dann kommt ein Bote Gottes und entzündet ihn. Mit einem glühenden Stück brennt er seine Lippen an. Ja, das ist geheimnisvoll ausgedrückt, wie man das nur ausdrücken kann in einem Bild, in einem geheimnisvollen Vergleich. Das versteht ja kein Mensch, was da Gott möglich macht. Wie tief Ihr Leben heute gezeichnet ist, ist mir wichtig. Und wenn Sie im Krieg leben, wenn Ehepaar ist, auseinanderläuft, wenn einer tief drinsteckt in der Sünde und in der Schuld, wenn einer Unrechtes Gut angehäuft hat, heute ist dieser Gott da, der entsühnen will. Es geht nur über eine Sühne. Man kann das nicht einfach wegblasen, was geschehen ist. Das geht nicht so. Da müssen Taten auch her, die das, was möglich ist in dieser Welt, wieder ordnen und zurückgeben. Da muss etwas bereinigt werden, oft auch vor Menschen ausgesprochen werden. Aber das viel Wichtigere, wie kann denn das, was hier ein Einbruch der dunklen Mächte geschehen ist, wieder ausgeräumt werden durch Sühne? Das leuchtet im Alten Testament, das ist das Einzige, nur ganz geheimnisvoll an. Die Opfer können das nicht bringen, nein, nie. Aber dann fährt ja später dieses Jesaja-Buch fort. Und dann stehen wir in jenem Kapitel 53, für wahr, tatsächlich, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Wer hat denn das alles auf sich genommen? Das hat ja später der Kämmerer aus Äthiopien gefragt. Was ist denn das gewesen? Es leuchtet andeutungsweise hier auf und steht doch da. Und jetzt verstehen Sie, warum dieser Vers 18 zum heutigen Predigtext dazugehört. Dass Gott feststellt und sagt, deine Sünde, ja, blutrot, so grell, so schrill leuchtet sie, auch wenn du sie vor den Menschen verdecken willst. Sie ist so furchtbar leuchtend. Jetzt kann sie schneeweiß werden. Helmut Frey sagt in seinem tollen Kommentar dazu, Sünde wird zur Nichtsünde. Wenn sie vor Jesus ausgebreitet ist, dann ist sie in dem Augenblick nicht mal mehr da und nicht mehr zu sehen, weil in Jesus sie getragen ist und unter das Kreuz Jesu gelegt. Es gibt Umkehr und Erneuerung. Dann verstehen Sie, wie es da Zusammenhänge gibt, auch zwischen dem Gebet des David. Du willst ja nicht die Opfer haben. Aber es gibt ein Opfer, das du, Herr, nicht verschmähst. Ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst du nicht verachten. Nicht, dass sie nachher da hinten rausschleichen und sagen, jetzt ist wieder das Alte auf mich hingefallen. Nein, das ist jetzt niederlegen und fröhlich und erhobenen Hauptes von hier weggehen und sagen, frei geworden, alles hat er mir erlassen, alles. Ich bin frei von der großen Schuld. Blutrot, jetzt schneeweiß, hat alles weggetan. Ich bin so froh, dass ich frei bin von der alten Schuld und dass wir heute einen Tag haben, in dem unser Leben vom Innersten her erneuert wird. Vom Innersten her erneuert wird. Ja, Gott will unsere Lieder haben und die ausgestreckten Hände, aber nur da, wo es bis in die Tiefe geht, in die Erneuerung unseres Lebens hinein. Jetzt gehen Sie doch heute nicht weg, ohne dass Sie Frieden mit Gott machen. Über allen Dingen Ihres Lebens. Amen.